Podcast mit Tatjana Lackner. Herzlich willkommen heute im Talk mit Tatjana, Professor Christian Mikunder. Hallo Christian.
Hallo, grüß dich Tatjana.
Wir müssen jetzt erstmal klären, du hast Bücher geschrieben, du warst Fernsehjournalist, du warst Dramaturg. Kannst du mir ganz kurz so in einem Satz sagen, wo du überall hingezoomt hast im Leben?
Ich habe mich einfach immer dafür interessiert, was an den Menschen vorgeht, wenn die ein Erlebnis haben. Und angefangen habe ich beim Film und beim Fernsehen. Und dann habe ich gemerkt, dass die Erlebnisse plötzlich die im dreidimensionalen Raum gelandet sind und in der Wirtschaft gelandet sind. Und ich bin da einfach mitgerutscht, ohne dass ich das geplant habe. Und wir arbeiten heute genau im Schnittpunkt von Psychologie, Marketing und Architektur.
Und du bist halt an den Unis genauso und Speaker und quer in der Welt unterwegs.
Ja, ich bin viel unterwegs, ja.
Und CO2-Emissionen, genau. ganz bestimmt, die sind auch nicht wenig, oder? Also da geht schon zu.
Ja, ich bin schon viel im Flieger, das stimmt, ja.
Jetzt hast du ein super Buch geschrieben, diese Hypnoästhetik, ich habe es geliebt. Also es ist ein anspruchsvolles Buch, die ultimative Verführung heißt es im Subtitle. Mhm. Also kannst du da mal so in der Kernbotschaft das für unsere Hörer in einigen Sätzen zusammenfassen, um was es geht?
Mhm. Gar nicht so einfach, gell? Also wie der Name Hypnoästhetik sagt schon, es geht um hypnotische Inszenierungsformen. Die gehen am Bewusstsein vorbei. Manchmal schalten die das Bewusstsein sogar ganz aus. Und vielleicht kann ich es mit einem Beispiel erzählen. Wenn man früher einen Raum gemacht hätte in einem Modekaufhaus, da gab es eines in Mannheim, das wir mal beraten haben, einen Raum für hochwertige Herrenanzüge, hätte man wahrscheinlich eine Art englischen Herrenclub hingebaut mit getäfelten Wänden und einem großen Globus, der ausschaut wie eine Bar und Ledersofas und hätte eine Thematisierung gemacht. Auf gut Deutsch normales Storytelling, eine dreidimensionale, eine begehbare Geschichte. Da lacht heute jeder, wenn man sowas macht, oder? Der sich so etwas leisten möchte. Und jetzt haben die das so gemacht, dass du diesen Raum betrittst, indem du durch eine ganz schmale Tür durchgehst und da stehen links und rechts zwei große Mühlsteine. Das sind Kunstwerke, die stehen auf Stelen obendrauf und das sind raue, schwere, rissige, sehr männlich ausschauende Objekte. Und wenn du durchgehst, streifst du an diesen Objekten an und die primern dich, die machen eine Vorinszenierung, sodass du dir dann den Raum mit all den männlichen Anzügen genauso mit einem männlichen Blick anschaust.
Das heißt, man hat da beide Dinge dabei. Ist den Künstlern weltweit eigentlich bewusst, was sie da jetzt mittlerweile auch für eine kommerzielle Bedeutung eben in Schauräumen haben? Und wollen die das überhaupt?
Also viele, praktisch alle Star-Künstler, die ich kenne, arbeiten inzwischen für die Wirtschaft. Alle Bildhauer haben ihre Objekte in Flagship-Stores stehen. Da gibt es zum Beispiel einen Bildhauer, der macht so spektakuläre, tornadoartige Skulpturen. Und wenn man heute in den Fendi Flagship Store in Paris reingeht, in der Avenue Montaigne, kann man diesen Tornado sehen. Und der Blick wird entlang dieser Skulptur nach oben geleitet. Und oben siehst du dann die Nerzmäntel runterhängen, die Wahnsinn. Bösen. Und der Tornado unten bringt dir bei, die Mäntel oben genauso sich anzuschauen, als ob die auch ein Piece of Art sind. Und das sind sie ja auch, ne?
Das heißt, es wird alles da auch
irgendwie inszeniert. Das hat einmal ein Designer gezeichnet. Den ersten Mantel einfach genäht und gebaut. Und damit wird gezeigt, dass die ganze Welt eigentlich, auch die Wirtschaftswelt, auch die Warenwelt, eigentlich eine kulturelle Welt ist.
Absolut.
Wir werden daran erinnert und wir haben das vergessen in der Zeit der Konsumkritik, die berechtigt ist natürlich, haben wir vergessen, dass dahinter auch eine kreative Kraft steht, eine Ästhetik steht.
Das war ja das, was Herbert Nietzsche mal irgendwann gesagt hat, als er mit Schweineblut gemalt hat, uns da auch wieder dran zu erinnern, dass es nicht wie im Kosmetikladen jetzt die Wurst hier so aufgefächert ist, dass man gar nicht mehr die Idee ans Tier hat, sondern...
Du hast vollkommen recht, ja. Das ist dasselbe Phänomen. Dasselbe Phänomen.
Einige Begriffe kommen in deinem Buch vor, die müssen wir klären, weil die kommen immer wieder vor und ich glaube, dass es hilft, gerade auch für unsere Zuhörer, wenn wir die so ein bisschen definieren oder voneinander abgrenzen. Mhm. Also was ist jetzt der Unterschied zwischen Priming und Framing?
Vielleicht sollte man erklären erstmal, was Priming ist, so richtig. Priming ist eine Vorinszenierung, ein vorinszeniertes Erlebnis. Die Geschichte mit den Mühlsteinen zum Beispiel primern dein Verhalten an dem Ort. Framing kommt eigentlich wissenschaftlich gesehen aus einem ganz anderen Bereich. Bei Framing geht es eher um eine Einstellungsänderung. Also man sagt ja, die Sprache framet uns ununterbrochen. Vor einigen Jahren, wie es die große Flüchtlingsbewegung gegeben hat, hat man gesagt, ein Flüchtlingsstrom, der daherkommt. Und das framet natürlich die Einstellung dazu, denn der Strom, der ist machtvoll, der kann aus den Ufern treten, der schwingt alles Mögliche mit. Das ist ein Interpretationsrahmen. Priming ist eine Verhaltensmodifikation. Gibt eine berühmte Untersuchung, da hat man zwei Versuchsgruppen dicke Bündel mit Papier zum Durchblättern gegeben. Die einen haben neutrales weißes Papier gehabt, die anderen haben dicke Bündel mit Banknoten durchgeblättert. Okay. Dann hat man beiden Gruppen Schüsseln mit Smarties hingestellt und hat gesagt, wir wollen wissen, ob die blauen, die gelben oder die grünen besser schmecken. Die Gruppe, die das neutrale Papier durchgeblättert hat, haben nach einer gewissen Zeit gesagt, wir glauben die Blauen. Die Gruppe, die die Banknoten durchgeblättert haben alle Smarties aufgegessen. Denn Geld macht hungrig.
Geld macht nicht satt, sondern hungrig. Okay. Ja, das ist ein Prime. Das heißt, da geht's also um mein Einstimmen. Wie werde ich hier auch ein bisschen... Es ist eine Beeinflussungsgeschichte, oder?
Ja, es ist eine Verhaltensmodifikation. Wir primern aber alle ununterbrochen.
Dann hast du zwei Begriffe, die finde ich auch wichtig, dass man abgrenzt. Was ist jetzt der Unterschied? Sehr oft im Buch kommt vor, das Attunement im Vergleich zum Pacing.
Pacing ist einfach eine Methode aus dem neurolinguistischen Programmieren. Und die Leute, die NLP entwickelt haben, die haben sich ja auf Attunement bezogen. Und Attunement ursprünglich ist ein psychologischer Mechanismus, den die Hypnotherapeuten entwickelt haben, Milton Erickson in erster Linie, auf dem auch das Priming zurückgeht. Und Pacing bedeutet, dass du, wie der Name schon sagst, dass du vorangehst und jemanden dazu bringst, dir zu folgen gewissermaßen.
Also ihn zu locken auch. Das ist immer fast beim Nudging schon wieder.
Ja, ja, genau. Währenddessen Attunement ist einfach emotionaler Gleichklang. So wie wir gerade da sitzen, wir haben den Kopf beide ein bisschen schräg und nicken einander freundlich zu.
Sonst wird man ins Mikrofon fallen.
Und Attunement ist einfach ein mitreißender Gleichklang und wird im Inszenierungsbereich praktisch überall angewandt, wo eine emotionale Nähe entstehen soll, zum Beispiel zu einer Marke. Ich kann mich erinnern, wir waren im großen Stadion von FC Barcelona, und Fußballstadion, und da war ein großer Flagship-Store. Und da waren die Puppen der 11 Spieler aufgebaut mit ihren Trikots, die 11 Freunde. Und zwischen diesen Puppen hat man einen Platz offen gelassen für den 12., das ist der Fan.
Okay. Und
die Menschen konnten sich jetzt ein T-Shirt von FC Barcelona ansehen, sich hinstellen und sich quasi mit der Mannschaft fotografieren lassen. Und das Interessante war, praktisch alle haben sich so breitbeinig hingestellt, wie die Spieler bei der Hymne, haben die Hände hinten so zusammengeführt. Und es hat unglaublich ausgesehen, weil es war ganz klar, sie imitieren die Sportler.
Ich bin ein Teil von.
Und sie sind ein Teil davon und sie fühlen sich dadurch als Fan,
also die Elvis-Tolle bei den Elvis-Fans, genau. Und also hier alles, was so Insignien des Stars sind.
Vor allem aber das Verhalten, also nicht das Sakko an sich, sondern interessant ist das Verhalten. Und Attunement wird ja eingesetzt in der Hypnotherapie, um einen Patienten emotional ansprechbar zu machen. Das heißt, auf die Art und Weise entsteht eine emotionale Nähe und du bist bereit, dich den suggestiven Botschaften gegenüber zu nähern und die anzunehmen. Das ist ja auch gut für dich.
Mhm. Okay. In deinem Buch, Warum wir uns Gefühle kaufen, das war eins, also ich sag's dir, das habe ich geliebt. Also ich habe es geliebt und das ist auch eins, das ich immer wieder mal im Unterricht verwende.
Das freut mich sehr.
Wirklich cool. Beschreibst du diese Hochgefühlsebene, die sogenannten 7 Todsünden, also vielleicht nochmal Hochmut, Völlerei, Zorn, Neid, Gier, Wollust und Trägheit. Und dem gegenüber stehen jetzt die 7 Hochgefühle, nämlich Glory, Joy, Power, Braver, Desire, Intensity und Chill. Wie ist denn das? Was uns jetzt früher mahnen und abstoßen sollte, ist nun plötzlich zu dem geworden, was uns anlockt. Gehört das zusammen?
Ich bin gar nicht sicher, was zuerst da war. Ich glaube, die Todsünden und die Hochgefühle haben sich parallel entwickelt. Und das eine ist einfach die schwarze Seite der Emotionen, das andere ist die weiße Seite der Emotionen. Du kannst natürlich in der Werbung und im Marketing kannst du natürlich mit Todsünden großartig agieren. Das funktioniert natürlich. Geiz ist geil, hat funktioniert. Sex sells, funktioniert. Also das alles gibt's natürlich auch, aber du kannst eben auch mit Erhabenheit inszenieren. Und Hochmut und Stolz auf der Todsündenebene hat auf der Hochgefühlsebene eben ein Pendant, wo du die Menschen dazu bringst, etwas zu verehren. Das kann eine Marke sein, das kann die Natur sein, das kann etwas Göttliches sein. Und dabei spürst du ein Hochgefühl der Erhabenheit, da wird Serotonin ausgeschüttet und du fühlst dich ganz ruhig und gibst dich auch diesem Hochgefühl hin. Also es gibt immer beide Seiten.
Und die Dosis macht da das Gift? Also wenn es dann in den Kitsch rutscht oder irgendwo in einem Bereich schrammt, wo man sagt, da wird's jetzt komisch. Patcher Boys, ich erinnere mich damals noch an den 80er Jahren, gab's so eine Inszenierung von denen auf ihrem Cover, wo man gesagt hat, das geht jetzt schon in Richtung nationalsozialistische Darstellung, also wo es schrammt offenbar.
Entscheidend ist, welche Werte dahinter stehen. Wenn du mit dem Gegenüber auf Augenhöhe bist, dann entstehen üblicherweise die Hochgefühle. Wenn du es von oben herab machst, wenn du dich zum Beispiel bei Glory, beim Hochgefühl der Erhabenheit selber auf das Podest stellst, dann entsteht automatisch Hochmut. Kennst du die Geschlechtertürme in San Gimignano? In der Renaissance hat dort eine Familie versucht, noch höher zu bauen als die andere. Das sind die Bankentürme der Gegenwart. Sind dann daraus geworden. Das sind Hochmutsinszenierungen.
Das waren dann auch die Twin Towers, die gefallen sind?
Ich fürchte, ja.
Also das hatte schon was mit dem Saatgut und der Botschaft dahinter zu tun.
Ja. Okay. Absolut.
Heute wollen wir alles personalisiert haben. Jeder möchte möglichst als Individuum wahrgenommen werden und gleichzeitig zieht der Gleichklang, von dem wir da auch reden, uns an. Wobei ja der Gleichklang nicht Harmonie bedeutet. Da ist ja auch noch ein Unterschied. Wie ist denn das? Wollen wir jetzt alle gleich sein oder wollen wir es doch individuell haben? Was stimmt da jetzt?
Ja, beides natürlich. Ne? Wir sind Primaten, wir sind Gruppenwesen. Wir wollen gern mit anderen Primaten zusammen sein. Wir wollen, dass die uns mögen. Wir imitieren auch den anderen und das Gegenüber. Und zugleich wollen wir natürlich in einer freien, demokratischen Gesellschaft als Individuen wahrgenommen werden. Beides ist der Fall. Attunement bedeutet ja einfach nur, dass du jemanden versuchst, emotional nahe zu kommen, um ihn zu öffnen. Und es ist quasi wie ein Tanz, den man miteinander macht.
Aber will man nicht den anderen öffnen, weil man damit was bezweckt? Also Bauer sagt ja, der Mensch an sich ist schon ein kooperatives Wesen. Es gibt viele, die sagen, Gottfried Benn sagt, der Mensch ist schlecht. Also öffnet er den anderen nur, um für sich einen Vorteil zu holen? Oder geht es wirklich um die Kooperation?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Emotionen im Spiel sind, wenn Erlebnisse im Spiel sind, es in den allermeisten Fällen nicht darum geht, jemanden anderen über den Tisch zu ziehen. Ich finde, im Wort Erleben steckt das Wort Leben drinnen. Und alle Erlebnismechanismen, die es gibt, sollen uns ans Leben noch mehr ranbringen. Storytelling bringt uns in Wirklichkeit durchs Leben, weil es uns hilft, nicht anzuecken zum Beispiel und die Welt zu verstehen. Die Hochgefühle bringen uns durchs Leben, weil wir dadurch die Erde, das, was uns umgibt, noch besser spüren. Auch die Werte wären an sich abstrakt, wenn wir nicht durch Glory, Joy und Power dazu gebracht werden würden, sie auch emotional und gewissermaßen körperlich zu spüren. Wir sind eben nicht nur Denkmenschen, wir sind auch Körpermenschen.
Wir sind Gefühlsmenschen auch, genau. Wer ist denn da jetzt die Weiterentwicklung von wem? Also die Amerikaner waren die neue Welt der Europäer. In Europa ist aber schon die Wiege, der Schatz, die Geschichte und das Gestern. Wo ist denn jetzt? Ist der Trend dort? Ist der Trend da? Wo ist er?
Ja, die Amerikaner sind einfach die Erfinder der populären Kultur, kann man sagen. Die Engländer und die Amerikaner. Seit dem 18. Jahrhundert, der 18. 19. Jahrhundert, die Abenteuerromane, alle diese Dinge haben die Popular Culture entwickelt. Die Pop- und Rockmusik ist eine anglikanische Erfindung, würde ich sagen. Die Europäer sind eben ein bisschen nachdenklicher. Und ich glaube, wir haben aber viel voneinander profitiert. Oder es hat den Europäern auch gut getan, ein bisschen amerikanische Emotionen zu lernen.
Absolut. Wenn du jetzt mal deine Hypnoästhetik, wenn ich das mal merge mit meiner Branche, der Rhetorik oder auch der Politik, wie sieht denn das konkret aus? Also wie kann man jetzt in der Rhetorik oder auch in der Politik das, was du da schreibst und was wirklich anspruchsvoll ist? Also ich finde dieses Wir kaufen uns Gefühle war ein Buch wahnsinnig süffig und easy. Das ist ein Buch, das ist wirklich cool. Aber sicherlich nicht was Meyer, Müller und Schmidt einfach so lesen können. Da ist schon viel Gehalt, viel Recherche, viel Bildmaterial. Ich finde auch unglaublich tolle Inszenierungen mit drinnen. Wie können wir das in der Rhetorik und in der Politik auch machen?
Die NGOs machen das alle im Prinzip. Und viele sehr gut. Gibt ein berühmtes Beispiel aus Norwegen. Stop Prilibet. stoppt die Hochzeit. Ein destabilisierender Mechanismus. Einer der vier Mechanismen der Hypnoästhetik ist Destabilization. Das ist wie ein Spritzer kalten Wassers, der dich seelisch öffnet. Das macht man durch sexuelle Tabubrüche, durch Thanatos-Effekte, also wenn es totartige Elemente gibt. Das ist der Grund, warum so viele Skelette plötzlich in den Concept Stores aufgetaucht sind von Tieren, die einem einfach aufmerksam machen sollen und die dich kurzfristig seelisch öffnen. Es gibt Körperverzerrungen. Eine spanische Modemarke hat mit Puppen gearbeitet, bei denen eine Wimper auf die Wange heruntergerutscht war. Das hast du nicht bewusst gemerkt, hatte ich aber ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht, sodass du dann die Puppen durch die weit geöffneten Türen.
Und mir ist es genauso beim Lesen gegangen, wie du beschrieben hast. Ja. Ich habe das zuerst nur gesehen als Bild und überblättert und dann war was, wo ich nochmal zurück...
Also zurückgeblättert. Genau so reagiert man, genau. Ja. So, Destabilization ist kontrollierte Verwirrung, wohlgemerkt kontrollierte Verwirrung. Es darf nicht, der Tabubruch darf nicht zu einer Abwehr führen. Und bei dieser Aktion ist plötzlich im Internet ein 12-jähriges blondes Mädchen aufgetaucht, die eine Homepage eingerichtet hat und auf Facebook und in allen anderen sozialen Medien darüber berichtet hat, wie sie sich auf die Hochzeit mit ihrem Verlobten vorbereitet, der 37 ist, doppelt so groß wie sie. Und natürlich gab es große Empörung im Netz, wie sowas sein kann. Man hat aber gesehen, wie sie mit ihrer Mutter Brautkleid kaufen gegangen ist, wie sie mit ihren Freundinnen den Ring ausgesucht hat und probiert hat. Du hast gesehen, wie eine junge Frau sich über ihre Hochzeit freut und all das macht, was eine Braut normalerweise auch macht. Es gab Anzeigen, man hat sie gesucht, man hat sie nicht gefunden. Am Tag der Hochzeit hat man gewusst, die Hochzeit wird live übertragen aus der Kirche. Sie schreitet mit ihrem Verlobten zum Altar. Der Priester fragt sie, willst du ihn heiraten? Sie schüttelt stumm den Kopf, dreht sich um und geht. Denn sie kann das tun. Aber ein 12-jähriges Mädchen aus dem Jemen oder aus Äthiopien kann das nicht tun. Es war eine NGO-Aktion, die dich destabilisieren sollte und aufrütteln sollte. Denn wir alle wissen, dass es Kinderhochzeiten gibt. Aber wir alle denken uns, das ist aber schrecklich, ja, und leben weiter. Aber plötzlich schaut diese Braut aus wie deine Tochter oder deine Enkelin. Und das hat die Menschen tief getroffen. Und das war eine hypnoästhetische Aktion, die ganz großartig funktioniert hat. Und somit auch war das natürlich eine politische Aktion.
Also ist da auch so Oliviera Toscani in den 80er Jahren für Benetton, der Fotograf, damals dran gewesen mit dem schwarzen Jesus und der farbigen, ich glaube, es war die Queen.
Dem HIV-Patienten, der gestorben ist und der im Arm gelegen ist, wie bei der Pietà, wie eine Jesusfigur nach der Abnahme vom Kreuz. Genau richtig. Nur damals hat diese Aktion den Markenkern von Benetton attackiert. Mhm. Und die Marke beinahe zerstört. Heute arbeitet Benetton allerdings wieder mit destabilisierenden Aktionen. Auf einer anderen Ebene, in Pop-Up-Stores, also Geschäfte, die nur ein paar Monate offen sind, arbeitet Benetton immer wieder mit sexuellen Tabubrüchen. Gab einen großartigen Pop-Up-Store in New York, in Soho, in einer Garage. Und da waren in der Mitte bunte, Benetton-artige, gehäkelte Figuren, die miteinander kopuliert haben.
Wow, okay. Wo geht's dir zu weit? Also gibt's Dinge, wo du sagst, mir geht's nicht zu weit im Tabubruch oder wenn er aufgelöst wird, in Ordnung. Mir geht's dann zu weit, wenn es zu platt ist. Also jetzt nur der Totenkopf an sich. Ich denke jetzt an Philipp Plein. Ja. Ist dir das zu lahm? Oder gibt's Dinge, wo du sagst, also da geht's mal zu weit?
Ja, der Totenkopf funktioniert sehr gut. Nicht funktioniert hat zum Beispiel eine Aktion eines amerikanischen Unterwäscheherstellers, der Puppen in die Schaufenster gestellt hat, bei denen man die Schamhaare gesehen hat. Parallel sind allerdings Interviews aufgetaucht des Besitzers dieser Marke, ich kann es ja sagen, American Apparel war das.
Kann man bei uns eh nicht kaufen.
Und es ist herausgekommen, dass er eine Journalistin beim Interview auf die Brüste gegriffen hat und ähnliche Dinge. Also das Zielpublikum hat gesagt, das sind wir eigentlich nicht, oder? Und sie haben auch gesagt, das ist doch eigentlich auch nicht die Marke.
Ja, das ist nicht auch ein bisschen deppert in einer Welt, in der sich Männer sogar die Brusthaare schäfen, dann sowas darzustellen?
Unglaublich blöd. Unglaublich blöd. Und Destabilization ist eben kontrollierte Verwirrung, wenn die Kontrolle nicht mehr da ist, wenn man auch nicht weiß in der Dosierung, wie weit man gehen kann. Und wenn man sein Zielpublikum auch nicht kennt und auch seine eigene Marke nicht kennt, dann geht's schief.
Aber da ist man doch wahnsinnig ausgesetzt als Kunde, weil man weiß ja nicht, ob der Werbefuzzi, den man da jetzt gebucht hat, der Berater das dann echt kontrollieren kann. Also wer weiß das vorher schon? Denn auch bei Olivier de Toscani, der war jetzt nicht irgendjemand, hätte auch niemand gedacht, dass es Benetton als Marke torpediert. Also was kannst du da für Tipps geben, auch an Kunden, die sagen, schaut sich da lieber mal das und das an, ob es dann auch aufgeht?
Zwei Dinge, ganz klar. Erstens, vertraue deinem eigenen Bauchgefühl, vertraue deiner Intuition, dann weißt du schon, ob es richtig ist oder nicht.
Aber das haben viele bei der Hochzeit auch und dann waren sie geschieden, jeder Zweite.
Gut, das ist eine private Situation. Okay. Aber wenn du in der Öffentlichkeit inszenierst, dann läuft ein anderes Spiel. Die zweite Geschichte ist, du musst sehen, ob es die Kunstgriffe, die du einsetzt, auch sonst irgendwo gibt. Zum Beispiel Trance-Inszenierungen, einer der vier hypnoästhetischen Mechanismen, tauchen im Moment überall auf. Wenn du vor ein paar Wochen noch Kärntenstraße runtergegangen wärst, hättest du eine Trance-Inszenierung nach der anderen gesehen. Im Stephansdom sind 1500 Steine durch die Luft geflogen. Eine Art Tagtraum, der inszeniert worden ist. Die Steine waren nicht ganz echt, waren simuliert, aber haben sehr authentisch ausgesehen. Ein ganzer Schwarm von Steinen. Die Touristen haben gesagt, ja, was soll das bedeuten? Und die Antwort ist, es soll gar nichts bedeuten. Es ist nur dazu da, um deinen Blick zu bannen und um nicht wegschauen zu können.
Also der Vatikan arbeitet mit höchst modernen Werbe- und hypnoästhetischen Dingen.
Ja, immer schon, aber selbst der Stephansdom in Wien. Dann bist du 100 Meter weiter gegangen, warst beim Flagship Store von Swarovski, hast dieselbe schwebenden Elemente in den Schaufenstern gesehen, Puppen, die herumschweben, die Iris van Herpen, eine bekannte niederländische Modeschöpferin hat eine großartige Inszenierung gemacht, ein riesiger träumender Kopf im Hauptschaufenster, Puppen, die herumschweben überall. Auch hier kein Storytelling, kein klassisches Storytelling dahinter, sondern hypnotische, mysteriöse Elemente, Mysterien, die den Blick so bannen und das Bewusstsein absorbieren und deswegen hypnoästhetisch funktionieren, sodass du in dein Unterbewusstsein hineingehst und die Interpretation aus dir selbst, aus deinem Unterbewusstsein, aus deinen Träumen, aus deinen Ängsten hervorholst.
Also jetzt die Kombination von Stephansplatz mit den fliegenden Steinen und den Steinchen, den Glamorous Steinchen von Swarovski, wäre jetzt dann der Crystal Christ dir zu viel im Schaufenster von Swarovski?
Das wäre destabilisierend.
Voll, oder? Ja. Also
und das wäre ein Tabubruch, den eine Marke wie Swarovski niemals machen würde. Mhm. Weil es im Kern der Marke sind Tabubrüche dieser Art nicht vorgesehen. Was Swarovski aber zum Beispiel durchaus gemacht hat, ein französischer Modeschöpfer, ich glaube es war Jean-Paul Gaultier, hat Puppen verwendet, die im Rollstuhl sitzen und fast nackt waren und nur Swarovski-Steine getragen haben. Das ist okay, denn die Botschaft dahinter lautet ja, auch wenn du behindert bist, ist es wert, dass du dich schmückst und dich zeigst. Und damit hat die Destabilisierung einen zweiten Blick ausgelöst. Destabilisation hat immer die Funktion, dass du ein zweites Mal hinschaust.
Aber es hat natürlich auch was zu tun mit, wo ist mein Zielpublikum gerade überhaupt erschütterbar? Denn diese Chanel Nummer 5, du hast die nackte Monroe, aber was sie anhat, ist Chanel Nummer 5, ist in den 60er Jahren die unglaubliche Destabilisierung gewesen. Ja. Heute wird es wahrscheinlich nicht einmal mehr am Land wen schockieren.
Überhaupt nicht.
Wogegen es möglicherweise in Saudi-Arabien also jedem das Heu runterhaut. Also geht es da auch immer um die Frage, wo stehen die Rezipienten?
Absolut.
Wenn man sich das ein bisschen in der Architektur anschaut, weil du bist ja sehr stark im analogen Bereich, da in den Flagstores, also hier irgendwo in der, natürlich auch in der Kunst, kann man da, wenn man es durch die Epochen sich anschaut, sagen, dass der Kommunismus als Beispiel kein besonders guter Architekt war, wenn ich jetzt an Plattenbauten in Dresden, in Bratislava und so weiter denke? Ja. Ist das ableitbar?
Ja, absolut. Nein, der Kommunismus hat vor allem auf der Todsündenebene gearbeitet. Ne? Zuckerbäcker-Architektur, die russische Zuckerbäcker-Architektur, die ein bisschen ausgeschaut hat wie schlecht imitierte amerikanische Wolkenkratzer. Das war alles übermächtig die Plattenbauten war eben die Botschaft, so viel Raum wie möglich zu schaffen und Funktionales sollte im Vordergrund stehen und nicht die Ästhetik.
Also gibt's eine faschistoide Architektur oder faschistoide Kunst als solches oder gibt's das gar nicht losgelöst von den Menschen, die dahinter stehen?
Die faschistoide Architektur hat dieselben Hochgefühle verwendet, die überall funktionieren. hat aber einen Tick zu viel drüber gegeben und hat mit unmenschlichen Perspektiven gearbeitet, die nichts mehr mit dir als Mensch und deinem Körper zu tun haben. Also die endlosen Boulevards, die übergroßen, die 300 Meter langen Museumsbauten, die geplant worden sind, die unglaublichen Kuppeln, die der Speer, der Nazi-Architekt geplant hat, die auch wahrscheinlich technisch unter Umständen gar nicht funktioniert hätten. Ich habe dann übrigens mit seinem Sohn gearbeitet, der junge Professor Speer, der jetzt auch schon seit einigen Jahren tot ist, der sich sein ganzes Leben lang gegen die Nazi-Architektur seines Vaters gewehrt hat, der aber großartige Masterpläne gemacht hat für große Städte. Das neue Shanghai ist von ihm zum Beispiel. Und wir haben an einem großen Projekt in Frankfurt gemeinsam gearbeitet. Und natürlich hat er mit einer ähnlichen Handschrift wie sein Vater gearbeitet in Wirklichkeit. Er war genauso fasziniert von den großen, endlosen Boulevards.
Und was funktioniert besser? Was eine Stadt wie Paris, die vom Reißbrett weg geplant ist und dann eben so Glory erzeugt, ganz bewusst? Mann, ja. Oder irgendwie was ganz natürlich entsteht, wie einst das Fischerdörfchen Saint-Tropez, in das dann Tausende gepilgert sind, das ganz natürlich entstanden ist, ohne viel Gedankengut dahinter?
Ja, beides macht Sinn. Beides macht Sinn. Und das kleine Fischerdörfchen, wo du dich verlierst, ist Joy. Da geht es um Freudentaumel, da geht es auch um das Fraktale ein bisschen, um das Unerwartete, um die visuelle Völlerei, die überbordend ist und wo dir dein Herz aufgeht und wo du genau das machst, was du jetzt auch gerade machst, nämlich ein sogenanntes Duchenne-Lächeln im Gesicht hast.
Ich liebe Saint-Tropez, ich gebe es zu. Ich bin jedes Jahr zu Ostern dort, ich liebe es.
Dieses Duchenne-Lächeln ist das Verstärkerverhalten für Joy. Da merkst du, die Dopaminausschüttung in deinem Körper geht hoch. Der Duchenne war der Theoretiker des Lächelns im 19. Jahrhundert und der definiert, welche Muskelpartien und Nervenfasern bei welcher Art von Lächeln eine Rolle spielen. Und wenn es eben um Joy geht, dann beginnst du empathisch zu lächeln und spürst, dass dir das Herz aufgeht und dass du da dich auch verlieren kannst und beginnst zu flanieren. In Paris schreitet man. In Paris schreitet man. Ein Glory-Effekt ist dazu da, dass du Höhe, Tiefe, Weite genießt und dass du die Erhabenheit genießt und da schreitest du. Das ist immer mit einer persönlichen Aufwertung verbunden. In Saint-Tropez oder in Venedig kannst du dich verlieren.
Glaubst du da auch, dass es Unterschiede gibt? Ich habe jetzt in einem der letzten Podcast-Interview mit dem Magister Martin Heidinger, der ist Historiker, dem ist erzählt worden von einem Kripo-Polizisten oder Kripo-Beamten, es gibt sowas wie Täterbezirke und Opferbezirke. Also er hat zum Beispiel erzählt, der erste Bezirk ist ein klassischer Opferbezirk, weil dort wird ja was geklaut, dort sind Touristen und es gibt gewisse Bezirke, die sind Täterbezirke. Wenn in denen wohnst, passiert da jetzt selber weniger. Also muss man dann auch andere Hypnoästhetik walten lassen in einem Opfer- oder Täterbezirk, wenn man das mal als Idee mit dazu nimmt?
Ja, das ist eine interessante Idee, ja. Wahrscheinlich hast du recht. Man hat sich schon mit Ästhetik und Kriminalität auch beschäftigt. In New York hast du früher gewusst, wie New York noch gefährlich war, kannst du dich erinnern? Mhm. Früher, wie ich das erste Mal in New York war, hat man sich kaum aus dem Hotel rausgetraut. Und da hast du auf der Upper West Side, hast du auf einer Seite warst du noch sicher. Und auf der anderen Straßenseite, wo die Fensterscheiben kaputt sind, hast du gewusst, da wirst du wahrscheinlich überfallen. Das heißt, die Ästhetik hat auch immer schon ausgedrückt, wie die Menschen sich an einem Ort verhalten. Und du konntest auch die Signale und die Zeichen lesen.
Und kaum malt man die Wände bunt an und bringt die Fenster in Ordnung, hat es eine Veränderung.
So ist es, so ist es.
Ich habe das genau in La Paz erlebt, auch mit La Paz, wo ja die Seilbahnen von Doppelmayr, Österreicher, drüber gehen. Genau. Ganz, ganz triste Viertel und kaum sind die Künstler gekommen, die dort wirklich also tolle Dinge gemacht haben, hat das tatsächlich die Kriminalitätsrate gesenkt.
Ästhetik wirkt sich aus und du kannst mit ästhetischen Interventionen kannst du im sozialen Bereich sehr viel machen.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank für das Interview. Danke dir, lieber Christian.
Ich danke dir.
Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com/blog.